Stell dich kurz vor und bring uns, was du vorbereitet hast.
Ja, guten Morgen, ich bin der Rolf. Habt ihr uns ja schon gesehen, oder? Ich bin Kurator mit der Brigitte, seit vielen Jahren, 46 Jahre unterwegs mit Jesus. Also nicht Kurator 46, also mit Jesus unterwegs 46 Jahre. Und er mit uns, wahrscheinlich ist er schon länger mit uns unterwegs. Da bin ich mir nie ganz sicher. Aber es gibt einen Punkt, wo ich sage, Jesus von jetzt an. Und so einen Punkt braucht es auch in deinem Leben. Und ich lade dich herzlich ein, wenn du den Punkt noch nicht gemacht hast, sag Ja zu Jesus. Wenn du nicht weißt, was du machen willst, mach etwas mit ihm. Das ist das Beste, was passieren kann. Seit 46 Jahren mit der Brigitte zusammen. Sie hat mich gefragt, ob ich will. Und ich habe gesagt, ja. Wer mehr will wissen, kann am Büchertisch hinein, dann sie fragen. Ich war 25 Jahre als Pastor tätig in der Freien Christengemeinde Olten. Darum kennen wir uns ja auch. Aus dem Grund sind wir ja so eine Art Freunde. Oder so, irgendwie so. Und jetzt im fünften, beziehungsweise im sechsten Jahr bin ich jetzt bei Open Doors tätig, noch 30% Pastor, ich bin so ein Teilzeitpastor. Das heisst, ich werde 30% bei FCG und 70% bei Open Doors, das gibt zusammen 120% für alle, die rechnen. So, heute geht es aber nicht um mich, heute geht es eigentlich um unsere Geschwister in Afrika. Aber ich werde jetzt erst einen Bibeltext lesen. Ich habe ganz kurz vorher im Kaffee trinken mit dem Friedl geredet und habe gefunden, es ändert alles ganz, ganz viel, wie verrückt. Aber die Bibel ist immer noch die gleiche. Also ich kann 3000 Jahre alte Geschichte lesen und denke, boah, das betrifft mich ja. Heute lesen wir einen 2000 Jahre alten Text, das betrifft uns immer noch. Das finde ich etwas ganz, ganz Grossartiges. Hebräer, Kapitel 11, Vers 33 bis 40, könnt ihr gerne mitlesen. Weil sie Gott vertrauten, konnte ihr Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit, erlebten, wie sich Gottes Zusage erfüllten, vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt. Habe ich gerade gelesen im Daniel, gerade vor ein paar Tagen in meiner Lesung. Das ist so eine coole Geschichte, oder? Und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie entgingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Weil sie sich auf Gott verließen, vollbrachten sie wahre Heldentaten und schlugen die feindlichen Heere in die Flucht. So cool, oder? Da sagen wir Amen, oder? Es wird noch besser. Einige Frauen erlebten sogar, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Und es wäre toll, es wäre da fertig. Aber es geht weiter. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf ihre Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf die Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet, heimatlos, nur mit einem Schafpelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken, Menschen zu Schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut. Deshalb hat er sie als Vorbild für uns hingestellt. Und doch erfüllte sich Gottes Zusage zu ihren Lebzeiten noch nicht, denn Gott hatte einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Habt ihr den Text schon mal so gelesen in dem Zusammenhang? Ist doch interessant, oder? Ein uralter Text zu einem Thema, das sich überhaupt nicht verändert hat. Ich habe leider nicht Zeit, mit euch zusammen den Brief jetzt anzuschauen. Aber es ist so meine ersten Worte, die ihr gehört habt. Im Hebräerbrief geht es um das. Wenn du nicht weißt, was, entscheide dich für den Teil, wo Jesus drin ist. Das ist ein Hebräerbrief. Jesus ist immer die bessere Antwort. Und es ist wirklich so, nicht weisst, was sagen, nicht weisst, was entscheiden. Schau, wo steht Jesus drauf und wo ist Jesus drin. Und dann bist du von der Ewigkeit her gesehen auf dem richtigen Weg. Aber wie gesagt, wenn man das liest, nicht immer fühlt es sich so an. Ich bin so einer, der eigentlich sehr gern den ersten Teil hat. Ich bin lieber reich und gesund als arm und krank. Vielleicht geht es dir ja auch so. Vielleicht auch nicht, aber das ist für mich so der Punkt, ich bin gerne erfolgreich. Ich hätte gerne so eine grosse Gemeinde, wie ihr seid, oder lieber noch ein bisschen grösser, bis hinter den Stuhl zum Beispiel. oder dann zwei Gottesdienste machen, wie ein bisschen hintergestuhlt hat, das lange noch nicht. Ich fände das cool, wenn Alte eine Erweckung erleben würden, wenn sie in der Straße am Sonntagmorgen alles voll wäre. Ich fände das toll, wenn jeder, den ich bete mit und gesund wird. Also, vielleicht bist du anders. Aber ich würde das schon toll finden. Dann gibt es aber eben die anderen, die man auch liest, die ich jetzt seit 5 Jahren auch nicht mehr dahinter sehe und merke, die anderen sind nicht falsch. Die haben nichts falsch gemacht. Die Loser sind in den Augen der Welt. Oder die Gewinner sind. Wenn du mal vor Gott stehst, so in unseren Witzen heisst, sagt man, stehen vor dem Petrus und fragt, warum soll ich dich hineinlassen? Dann kannst du sagen, ja, ich habe Erfolg gehabt, weißt du, meine Gemeinde ist doppelt so gross wie am Friedelsini. Sagt der Friedel, keine Chance, jetzt geht es um dich. Oder, das nützt mir nichts. Oder wenn ich sage, oh, ich bin gesteinigt worden, man hat mich verjagt, ich bin gemieden worden, ich bin ins Gefängnis gekommen, so sagt ihr, das nützt nichts. Die Frage ist, auf wer hast du vertraut? Und das ist in dem Satz immer so schön, oder? Sie alle haben Gott vertraut. Die Erfolgreichen und die anderen. Beide haben Gott vertraut und das hat er ihnen zur Gerechtigkeit angerechnet. Wenn es heute um Verfolgung geht, geht es nicht um die armen Christen dort. Sie sagen übrigens das Gleiche von den armen Christen da. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind geistlich zum Teil recht arm. Und so könnte ein Austausch stattfinden. Was ich heute euch sage, es ist nicht eine schöne Predigt, wo man so sagt, wow, hat so gut da. So, Gott ist so lieb. Nein, es geht nicht um das heute Morgen. Es wird Geschichten geben, die wehtun. Aber es ist ein Teil von dir und von mir. Und wenn es dich persönlich einmal trifft, dann nimm das persönlich und weisst, es geht um einen Teil vom Lieb von Jesus. Es sind nicht die anderen. Es bin ich, der auch mitverfolgt würde mit ihnen. Ich meine, was soll ich an der Vati aus Burkina Faso erzählen vom ersten Teil vom Hebräerbrief, wo alles so toll rauskommt? Wir haben Leute von Afrika, die uns schon gesagt haben, wir können eure Geschichten nicht brauchen. Bei uns hört keine Geschichte positiv auf. Bei euch hört alles so gut auf. Vati aus Burkina Faso, junge Ehefrau und Mutter, hat ein Massaker in ihrem Dorf überlebt und sie hat ein Interview können geben, weil sie überlebt hat, hat sie ein Interview gegeben und das ist aufgeschrieben worden. Und ich zitiere einen Teil davon. Sie erzählt, als sie, also das ist Boko Haram, als sie das erste Mal unser Dorf angriffen, schossen sie wahllos um sich. Die Dorfbewohner konnten in ihre Häuser fliehen und versteckten sich dort. Die Angreifer blieben den ganzen Tag und feuerten ihre Waffen ab. Dann gingen sie weg, waren verschwunden. Aber 3 Tage später waren sie wieder da. Diesmal gingen sie durchs ganze Dorf und schossen auf alles, was sich bewegte. Sie steckten in den Marktplatz viele Häuser und alle Wertsachen in Brand, die sie finden konnten. Sie übergossen sogar das Vieh mit Benzin und zündeten es bei lebendigem Leibe an. Einige Dorfbewohner konnten fliehen und versteckten sich, aber viele verbrannten in ihren Häusern und so weiter und so fort. Die Terroristen von Boko Haram sind das zweite Mal gekommen. Also das zweite Mal gekommen, das dritte Mal gekommen und das vierte Mal gekommen. Sie haben Zugangsweg haben sie vermint, dass man nicht flüchten kann und haben dann mit schweren Geschützen, mit Mörser und Granaten das Dorf platt gemacht. Die sind ausgerüstet. Die haben nicht nur viel Bogen, sondern die sind wirklich ausgerüstet, sind kleine Armeen. Ich sage jetzt nicht, was für ein Label auf diesen Gewehr steht. Aber es kommt ganz viel vom gleichen Ort. Sie hat dann gesagt, sie können flüchten und sie schrieb dann, erzählt dann weiter, zusammen rannten wir nach Bursanga. Das war nicht leicht für meine Kinder. Ihre Füße waren geschwollen, sie hatten Durst, waren hungrig und in der Nacht verirrten wir uns im Urwald und mussten warten bis zum Morgen, um den Weg zu finden. Wir sind dann in die grösste Stadt gekommen, Bursanga, und konnten dort eine Woche lang bleiben, haben in der Gemeinde ihnen Hilfe gefunden. Das ist etwas, was in Afrika unglaublich schön ist. Also in allem, was passiert, die Gemeinde ist immer der Ort, wo es Hilfe gibt. Man hört, dass so viele Leute sich bekehren, zu Jesus kommen, dann von der Familie ausgestoßen werden und sie finden in der Kirche wieder Job und Unterkunft und Essen und in der Anerkennung und so weiter. Also die Kirche, ja, einmal, dass gerade jemand zurückgekommen ist, das ist jetzt von einem östlichen Land in Afrika, hat gesagt, fast alle 2 Dutzend Zeugnisse, die ich gehört habe, sind Menschen, die zum Glauben kommen, ausgestoßen werden und dann in die Gemeinde kommen, und nicht nur am Sonntag, sondern sagen, ich habe nichts mehr zum Wohnen, ich habe nichts mehr zum Essen. Und in der Gemeinde, wo sie gsi sind, seit jede Woche kommen mindestens zwei Personen oder zwei Familien, die brauchen konkrete Hilfe, also eine Übernachtung, eine Küche, etwas zu essen, wieder einen Job und so weiter. Da ist dann die Gemeinde unglaublich gefordert, wenn jeder Neubekehrte gleichzeitig noch soziale Hilfe braucht. Sie hat dort in der Gemeinde Hilfe gefunden und trotz allem haben sie müssen nach einer Woche flüchten, weil die Terroristen auch auf Bursang gekommen sind und dann dort wieder müssen weitergehen mussten. Sie schreiben, dass sie müssen, zu Fuß wieder flüchten mussten. Rechts und links haben sie als Leute am Strassenrand gehabt, also Leichen am Strassenrand gehabt. Sie sind in die Hauptstadt gekommen und schreibt dann nochmal: Die Bibel sagt uns, dass wir in dieser Welt Prüfungen erleben werden. Aber sie sagt uns auch, dass Gott einen Weg für uns bahnen wird. Wir glauben diesen Worten aus der Bibel. Und das gibt uns Leben. Es stärkt unseren Glauben und bringt Freude in unser Leben. Fatih blieb trotz allem dran. Sie hat erlebt, dass Gott zu ihnen beisteht, obwohl sie alles verloren haben. Und in der Hauptstadt ihnen wieder in die Gemeinde gekommen. Sie hat Hilfe bekommen von der Pastorenfamilie und von den Gemeindegliedern. Das klingt alles ziemlich schwierig. Also wenn du in der Subsahara dich entscheidest, in der Region, wo wir heute darüber reden, dann ist es normalerweise so, dass du gerade vom ersten Tag an Schwierigkeiten hast. Ich werde nachher nochmal ein Beispiel erzählen. Aber eigentlich wäre Afrika ein Kontinent voller Hoffnung. Afrika ist bevölkerungsmäßig so gross wie China oder Indien. 1,4 Milliarden Menschen. Meine, das können wir uns mit unseren 9 Millionen gar nicht vorstellen. Wir haben ja, also 9 Millionen hat gerade Platz in den meisten Hauptstädten von Afrika. Also wir sind eigentlich nichts. 1 Promille von der Weltbevölkerung. Afrika hat 1,4 Milliarden Leute. Es hat dort unglaublich viel Rohstoff, ganz viele wertvolle Sachen, die wir brauchen für unsere sauberen Elektroautos. Also Europa, China, Russland, Amerika bedient sich grosszügig in Afrika und verursacht wiederum neues Leid. Wäre jetzt ein politisches Thema, wo wir heute schon über die Politik sind, ist etwas, was wir auch nicht vergessen dürfen. Alles, was uns gut geht, fehlt an einem anderen Ort. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung in Afrika ist 18,7 Jahre. Also ihr seid bereits weit drüber. Im Schnitt. Aber wir sind ja auch Europäer. In Europa ist es 42. Also wir sind eine ganze Generation älter in Europa. Jetzt stell dir mal vor, wenn es irgendwo Manpower braucht, dann holst du nicht mehr in Europa. Afrika hat endlose Ressourcen. Und wenn die es schaffen entdecken, boah, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem. Von den 5 grössten Kirchen weltweit sind 3 in Afrika. Das ist jetzt die von Redeemed Christian Church of God in Nigeria, im Süden von Nigeria. Ich werde vom Norden ein paar Sachen erzählen. Im Süden von Nigeria mit 1 Million Sitzplätzen. Also der kommt sicher in den Himmel, der Pastor. Oder? Das ist ja Wahnsinn, 1 Million. Wenn sich der Hinterste bekehrt, die müssen ein Taxi nehmen oder einen Scooter. Oder das ist riesig. Das Christentum in Afrika ist viel, viel stärker verbreitet als bei uns. Evangelisation boomt. Wer das noch weiss, von CFAN, von Rainer Bonke, die Millionen grosser Flächen von Menschen. Wenn es etwas gratis gibt, ist der Platz voll. Und das ist wirklich so. Das ist etwas, was wir wirklich realisieren müssen, was bei uns mit 2-3% vor sich hintümpelt, unsere Freikirchenszene, boomt in Afrika. Wir haben leider zunehmende schwierige Aktivitäten in Afrika. Im Norden haben wir den Islam mit 43%, im Süden haben wir Christen mit 43% und in der Mitte hat es ein paar Staaten, die genauso halbe sind. Also Somalia, Eritrea, Libyen, Nigeria, Sudan, das sind so die schwierigen Staaten, wo man merkt, dort kann es innerhalb des Landes so die Spannungen geben. Und auf das möchte ich ein bisschen eingehen. Islamistische Terrorgruppen können das selber nachschauen, da, was alles steht. Das ist etwas, was wir bei uns im Nahen Osten vertrieben haben und denken, wir haben das Problem gelöst. Leider ist der IS einfach auf Afrika, vor allem Subsahara, ist er ganz, ganz stark. Al-Qaida, IS, Boko Haram, Al-Shabaab, militante Fulani, sind nur ein paar wenige von ganz vielen Gruppen, die bewusst wollen, mit Gewalt das Kalifat errichten. Also der Ruf, den man in Deutschland in Essen gehört hat, vor ein paar Tagen, wir wollen das Kalifat, Der Ruf ist in Afrika täglich vorhanden. Wir wollen einen Ort, wo Scharia gilt und wo Allah regiert. Das ist ihr erklärtes Ziel und das machen sie mit Gewalt. Was das heisst, in so einem Land leben, wird euch anhand von einem Film kurz zeigen.
Du kannst zwar als Christ fest im Glauben stehen, aber wenn dir solche Dinge widerfahren, dann musst du mit Enttäuschung, Angst, Vertrauensverlust und Hoffnungslosigkeit fertig werden. Gewalt breitet sich wie ein Flächenbrand über Subsahara-Afrika aus. Subsahara-Afrika, das sind die Länder, die südlich der Sahara liegen. Mit dem Ziel, in dieser Region Kalifate zu erschaffen, sind Boko Haram und andere islamisch-extremistische Gruppen entstanden. Ihre Opfer? Vor allem Christen und moderate Muslime.
Wir waren zu Hause, als die Boko Haram-Kämpfer uns angriffen. Ich brachte meinen Kindern das Lesen bei. Ein Nachbar lief auf unser Grundstück und rief, dass im Nachbardorf Häuser angezündet werden. Wir liefen hinaus und sahen es in der Ferne brennen.
Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater und sagte, da sind Leute im Haus.
Sie waren alle bewaffnet und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen gegen Türen.
Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen. Und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen.
Es gibt zahlreiche tödliche Angriffe auf Christen. Meist werden christliche Dörfer überfallen, Kirchen zerstört und Christen ermordet. Boko Haram und der Islamische Staat führten im Jahr 2020 rund 400 gewaltsame Angriffe allein im Norden Kameruns aus. Darum sind viele Christen auf der Flucht oder werden vertrieben.
Es geschah an einem Sonntag im April direkt nach dem Gottesdienst. Die Terroristen drangen in die Kirche ein, ergriffen 7 Christen und töteten sie draußen. Wir hatten solche Angst. Wir waren verzweifelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Nachdem sie sie getötet hatten, verschwanden die Täter einfach. Als wir die Opfer begraben hatten, flohen wir.
Besonders Frauen trifft die Sorge um eine Bleibe hart. Auch wissen sie nicht, wie sie an Lebensmittel für sich und ihre Kinder gelangen. Denn häufig sind es Männer, die bei den Übergriffen getötet werden. Ihre Ehefrauen bleiben als Witwen zurück.
Danke. Ein weiteres konkretes Beispiel, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, auch ein Jahr her. Am Pfingstsonntag, am 5. Juni, bewaffnete die Männer die katholische Kirche von Obo überfallen haben und wahllos um sich geschossen haben, ein regelrechtes Blutbad angerichtet. Rund 50 Personen tot, zahlreiche Verletzte, mehrere Menschen entführt und verschwunden, bis heute nicht auffindbar. Da könnte man auch sagen, ja, das ist ein Einzelfall. Eigenartigerweise ist gerade in Nigeria passiert, wenn man schaut, wo der Boko Haram sein Ausgangszentrum hat, das ist oben rechts, was ihr da seht auf Google Map. Das sind rund 2 Tagesreisen, die gemacht haben, für in den Süden runterzukommen, in den sogenannten christlichen Teil von Nigeria und dort das Attentat zu machen. Es ist umso erschreckender, weil es dort nicht normal ist. Im Norden ist man sich langsam daran gewöhnt, leider daran gewöhnt, dass es so Überfälle fast täglich gibt. Im Süden ist es eine grosse Ausnahme und umso grösser der Schreck auch und die Verunsicherung. Und genau das wollen sie erreichen. Sie wollen Terror und sie wollen Chaos und sie wollen Regierungen stürzen. Das ist ein erklärtes Ziel und normalerweise gibt es aber keine Verfolgung für die, keine Strafverfolgung, weil die Regierung in diesem Land auch islamisch ist. Das heisst, eigentlich ist man zwar nicht dafür, das zu machen, aber man bestraft sie auch nicht. Das ist ganz, ganz schwierig für Christen. Ein aktuelles Beispiel, 16. Juni von diesem Jahr, die ADF, auch bekannt, so ein bisschen mehr im Süden unten, die alliierte demokratische Kräfte, haben in Uganda eine Schule überfallen, ein Internat, müssen wir eigentlich sagen. Sie haben die Schüler rausgenommen, sie haben aufgrund von einem Augenzeugenbericht haben sie gesagt, wer ist Muslim, die gehen auf diese Seite und Christen sind auf dieser Seite und haben einfach 42 Kinder einfach brutal umgebracht. Einfach so. Wir haben das Bild, das nach der Beerdigung war, wo die Mütter, die Väter, der Pastor zusammen gebetet haben und auch versucht haben zu vergeben, was da passiert ist. Man könnte sich nicht vorstellen, was das auslöst. Ich möchte die Geschichte ein bisschen weiter erzählen, weil es hat kein gutes Ende, aber es gibt noch einen Lichtblick, was Gott in dem Sinne machen kann. Sie haben ja nicht nur Menschen getötet, sie haben auch ganz viele entführt. Sie haben junge Männer entführt oder Burschen entführt, um sie zu Soldaten zu machen. Sie haben junge Mädchen entführt, um anders zu machen mit ihnen. Ich führe das da nicht aus. Aber unter anderem ist auch Amina verschleppt worden. Amina, das ist ein, sehen, wie alt sie geworden wäre das Jahr. Sie wäre 16 geworden. Und sie und ihre Mutter haben sich vor einem Jahr entschieden für Jesus. In unserer islamischen Familie haben sie entschieden für Jesus, haben Jesus angenommen und ihre Mann, beziehungsweise Geschwister von der Amina, also Mutter und Amina haben sich bekehrt. Und die Familie hat sie rausgejagt zum Dorf, zum Haus aus und zum Dorfhaus und gesagt, ihr dürft nicht mehr mit uns leben. Und so sind sie in das Internat gekommen. Sie sind ein Jahr lang in diesem Internat, in dieser Schule, haben dort arbeiten, haben dort die Ausbildung weitermachen. Und jetzt, ein Jahr später, sind sie umgebracht worden. Oder ich würde es anders sagen, sie sind in die Hand Gottes gefallen. Für sie ist es erledigt. Für ganz viele andere nicht. Ich erzähle die Geschichte mit Amina, wo man sie gefunden hat. Das war ein paar Tage nach dem Überfall. Man hat sie im Urwald gefunden, geschunden, tot. Hat sie zurückgenommen, hat eine Beerdigung gemacht, hat eine Beerdigungsfeier gemacht auf dem Schulareal. Und weil sie ja Muslim sind, sind auch viele Muslime gekommen in diese Beerdigung und haben quasi mitgehört, was für eine Hoffnung das Christen haben. Und das Evangelium wird ja ganz klar auch proklamiert. Das wird nicht einfach so quasi, ja, jetzt sind wir halt ruhig, sondern das ist eigentlich das Schöne an den Afrikanern, sie getraut sich auch mal laut zu sein. Also ich meine, das ist im positiven Sinn. Manchmal ist es ja, sie sind nicht immer laut. Aber das ist wirklich etwas, wo man einfach mal sagen, sie haben sich getraut, herzustehen und das Evangelium zu erzählen. Und dann war dort ein Mann drin, der gesagt hat, er stöche das nicht. Er hat das folgendermaßen gesagt. Einer der anwesenden muslimischen Mitglieder sagte, dass er seinen eigenen Glauben in Frage stelle, als er gesehen habe, wie seine Mitmuslime solch unschuldige Studenten im Namen Allahs töten. Für ihn ist das überhaupt nicht nachvollziehbar gewesen, wenn man im Namen von seinem Gott, weil er ist Muslim, überzeugter Muslim, im Namen von seinem Gott so etwas Furchtbares kann machen. Das plus ein paar andere Gespräche, die noch gefolgt sind, haben dazu geführt, dass er sein Leben Jesus gegeben hat. Was aber nachher passiert ist, danke, das Halleluja. Das ist das, was wir eigentlich immer erleben. Aber nachher geht es gerade unmittelbar weiter am anderen Tag. Er hat dann gesagt, mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr auf dieser Erde leben kann und nun getötet werden muss. Als Mensch habe ich Angst, aber ich vertraue darauf, dass Jesus mich führt. Selbst wenn sie mich töten, werde ich mit Amina im Himmel sein. Müsst ihr das Vertrösten auf die Ewigkeit, das ist bei uns manchmal so ein bisschen, ja, das kommt dann in der Ewigkeit schon, aber in so einem Land, in so einem Umfeld, ist eben wirklich eine feste Hoffnung. Du weißt, dass es nicht fertig ist. Und du weißt, dass deine Kinder in die Hand Gottes gefallen sind. Und du weißt, dass Jesus noch einen Plan hat, das geht noch weiter. Und was dann bei uns manchmal so wie eine Phrase ist, ja, das kannst du in der Ewigkeit dann, oder? Das ist dort eine feste Hoffnung, die wir den Paulusbrief oftmals sehen. Wenn er sagt, weißt du, am liebsten würde ich endlich gehen. Ich habe das mal letztens gehört, ist das mal letztens gesagt worden, Maranatha, Herr Jesus, komm doch endlich. Und da haben wir endlich Ruhe. Aber dort ist es zu wissen, egal was kommt, ich werde bei ihm enden. Und das hat der Mann verstanden, finde ich ganz, ganz erstaunlich. Kürzlich war ein Mitarbeiter von uns in Nigeria, in der Region, also das sind nicht Bilder von der Region, das sind in dem Sinn Symbolbilder von einem anderen Ort. Er hat gewusst, dass es in Nigeria schwierig ist, wir wissen das, wir haben ja regelmäßig einen Bericht bei uns, was passiert. Und er hat gesagt, ich war erschüttert, wie regelmäßig die Überfälle sind. In der Region, wo er war, 44 Menschen in der vorderen Nacht ermordet worden. Einfach in der Region, wo sie jetzt, das sind grosse Regionen natürlich, das ist nicht nur gerade witzig, das ist natürlich, wir sagen vielleicht Oberland, Zürich-Oberland, müssen wir sagen. In einer Woche 22 Dörfer zerstört. Und seit dem Frühling 60 Dörfer überfallen, in der Art, wie ich es vorher erzählt habe, von der Fatih. Das ist nicht einfach ab und zu, sondern es ist effektiv System dahinter. Sie hatten die Möglichkeit, so ein Dorf zu besuchen, wo sie mit dem Schutz vom Militär hergehen können. Das ist so ein Symbolbild von einem Fulani hier, der sein Gewehr nicht braucht, um seine Tiere zu beschützen. Denn dort hat es keine Gefahr für dir, das braucht er für anderes. Nämlich für das, was wir hier sehen. Da werden Dörfer zerstört bei diesen Fulani-Hirten. Da werden Menschen verjagt, weil die haben grosse Herden, die Weideland brauchen, und sie brauchen das Weideland von den Bauern, die sesshaft geworden sind. Der Konflikt ist nicht neu, der hat es eigentlich schon immer gegeben. Aber seit etwa 3 bis 5 Jahren wird der Konflikt systematisch geführt mit dem Hintergrund von der Religion. Also vor Jahren haben die miteinander recht friedlich können leben. Und jetzt mit den Extremisten, die kommen und die Muslime aufstacheln, haben sie wie einen Grund oder ein Recht, um das zu tun. Und auch meistens gehen sie straffrei aus. Versteht mich recht, ich will auf keinen Fall jetzt ein Volk verurteilen oder sagen, das sind jetzt die Bösen. Wisst ihr, der Paulus hat gesagt, wir sind alle böse. Also, und sie sind genauso geliebt. Ich habe das gerade kürzlich realisiert, Gott liebt sogar Muslims. Habt ihr das schon gewusst? Und er liebt sie mindestens so fest wie dich. Das fällt uns manchmal schwierig. Dass ein Pastor und seine Frauen gern haben, das verstehen wir, das sind so gute Leute, oder die sonst gut tun, aber Gott liebt jeden. In meiner Bibel steht, Gott liebt jeden. Er hat darum seinen Sohn gegeben, damit keiner muss verloren gehen. Und wenn man von diesen schlimmen Taten hört, darf man nie vergessen, aber dort drin sollte Gott ja auch kommen. Die Menschen sind ja auch gefangen mit dem, was sie machen. Wie die Hamas, die wir jetzt gerade kürzlich gehört haben, oder? Das sind letztlich nur Spielfiguren im grossen Spiel, das überläuft. Auch übernatürlich läuft. Darum hat Jesus gesagt, liebet eure Feinde, weil er hat sie auch gern. Hat am Kreuz auch gesagt, Vater, vergib ihnen doch, sie haben ja keine Ahnung, was da läuft. Also das grosse Bild nicht zum Augen aus verlieren, auch wenn ich jetzt das ein paar schwierige Sachen erzählt habe. So kann es vorkommen, dass an einem einzigen Tag 30'000 Leute einfach plötzlich irgendwo flüchten müssen, damit herrühren. Da auf dem linken Bild haben wir Trinkwasserversorgung sicherstellen. Rechts haben sie schon eine Kirche gebaut, das ist immer ganz wichtig. Zuerst eine Kirche her, damit man zusammenkommen kann und Gott arbeiten. In allem Chaos rein. Gott gehört einfach auch eine grosse Hütte. In diesen Camps ist es schwierig, dass man dann sehr schnell gesucht wird, quasi aufgeboten wird, um mithelfen in diesen Terrorgruppen. Also die jungen Männer, die da sind, keine Arbeit, kein Job, keine Zukunft, keine Hoffnung. Und da heisst es, hey, wenn du zu uns kämpfst und würdest auf die Seite wechseln, kriegst du dann nachher besser. Das ist natürlich auch eine grosse Gefahr. Aber Gott tut seine Leute selber auch suchen. Na, die Geschichte vom Traore, wo selber erlebt, dass sein Vater von den Fulani-Hirten umgebracht worden ist vor 4 Jahren. Sie sind zusammen Gras schneiden und auf dem Rückweg haben sie den Vater brutal erschossen auf offener Straße. Er war schon 14 gsi. Heute, 4 Jahre später, sagt er, ich will nicht etwas Gutes lehren und dann viel Geld verdienen, sondern ich will die Missionar werden, damit die Menschen das Evangelium hören. Also vergeben, wieder anfangen, das ist etwas, was in Afrika anscheinend einfach geht. Nicht, dass es einfach ist, aber Versöhnung ist für sie in vielen Bereichen einfacher als für uns. Sie müssen viel grössere Sachen vergeben. Wie gesagt, wir arbeiten in Flüchtlingscampen. Da ist in Mosambik, wo wir arbeiten haben. Dort hat es 2 Pastoren, auf dem Bild jetzt die 2 Pastoren, die immer wieder erleben, dass sie ganz, ganz viele Muslime interessieren, auch für den Glauben. Vor allem moderate Muslime, die genauso unter die Räder kommen wie Christen. Da gibt es dann keinen Unterschied. Wenn jemand radikal ist, sind alle, die nicht radikal sind, seine Finden. Ob jetzt Christ, Muslim, Buddhist, Hindu ist, ist egal was, auch wenn du nichts bist. Wenn er für mich ist, ist er gegen mich. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben in den Ländern. Aber im Flüchtlingscamp selber gibt es grosse Arbeiten, wo die Bibel verteilt werden, wo es Sonderschulen gibt, wo es Predigten gibt, wo man Seelsorge hat. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die offen sind für das Evangelium. Und ich glaube, wir können uns noch auf etwas gefasst machen in den nächsten Jahren, dass sich die Welt nochmal massiv verändern wird und vielleicht zugunsten vom Reich Gottes. Dann gibt es so ein Gebet, das heisst, wie im Himmel, so auf Erden. Und im Himmel regiert nur Gott. Also, so wenn ich das verstehe. Kommen wir zum Schluss. Noch mit einem Taufgottesdienst. Ich habe vorhin von der Fulani kurz etwas gesagt. Gott schafft unter dem Volk von der Fulani. Es gibt schon über 300 Gemeinden unter dem Volk. Das ist ja ein Volk mit 48 Millionen. Das ist natürlich gross. Aber Gott hat auch in seinen Widersachern Herzen gefunden, die sich kehren. Und da haben 16 haben sich taufen lassen in einer Gemeinde, die in dieser Region ist. Wir haben eine Live-Schaltung mit dem Pastor und dann alles geklappt. Kommt der Pastor nächstes Jahr an Open Doors Tag. einfach zu sagen, Gott schafft im Fall auch dort, wo es Widerstand hat. Christen beten, da haben sie die Hände auf dieser Subsahara, Burkina Faso und Region, und sie beten, dort ist das Volk daheim, sie beten für das ganze Volk, dass noch viel, viel mehr zum Glauben kommen dürfen. Gott baut sein Reich, nicht nur, wenn alles gut läuft. Gott baut sein Reich sowieso. Und das finde ich etwas Grossartiges. Was machen wir? Was können wir machen? Ich kann nur sagen, was Open Doors macht, im Sinne von, wir den verfolgten Kirchen stärken dort vor Ort. Wir sind in den Flüchtlingscamps, wir sind vor Ort und helfen mit all dem, was ihr könnt im Internet nachschauen, was euch interessiert oder mich nachher fragen. Wir machen das, was alle anderen auch machen. Nämlich nichts Neues. Wir tun die bedrohten Kirchen vorbereiten. Es gibt Staaten, gerade Afrika, wo es noch nicht so schlimm ist. Burkina Faso ist vor 5 Jahren völlig überrannt worden vom Terrorismus. Und da haben sie Hilfe gebraucht. Was machen wir jetzt? Sie haben sich vorher völlig friedlich versammeln können. Das ist plötzlich nicht mehr gegangen. Und das Dritte mache ich da jetzt bei euch. Wir können, wenn wir die Leute fragen, was braucht ihr, kommt etwas immer wieder. Betet für uns. Das ist immer das Erste. Das haben wir nachher auch noch machen. Beten für sie. Wenn jemand gerne Gebetsanliegen hat, auch die hinten, hat so einen Gebetskalender. Das ganz links ist so ein, jeden Tag ein kurzer Abschnitt. Oder, weil Adventszeit ist, möchte ich da so Werbung machen, Adventskalender, vielleicht kennt der schon jemand, hat leider kein Türchen. Aber es hat immer pro Tag ein Bild und ein kurzes Gebetsanliegen, hat die hin am Büchertisch ganz viel, dürfen die einfach mitnehmen und das Jahr mal 30 Tage beten für unsere Geschwister in Afrika. Und noch etwas in eigener Sache, ich werde ein Seminar halten in Hemberg, das ist nicht so weit weg von da. Kirche im Gegenwind, das ist ein Wochenende, wo man sich mit diesen Sachen viel, viel intensiver befassen kann. Es geht nicht um Open Doors in dem Sinn, es geht um die Situation, warum gibt es überhaupt Verfolgung? Jesus hat gesagt, wundert euch nicht. Wir wundern uns manchmal. Und das ist hilfreich, um das so zu verstehen. Wenn jemand noch einen letzten Hinweis mit konkreten Beten für Afrika auf der Homepage gibt es auch, kann man sich anmelden für konkrete Gebetsanliegen für Afrika, so eine Gebetsaktion, könnt ihr dort einschreiben. Und jetzt kommt zum Schluss noch der zweite Teil vom Video mit einigen Personen, die persönlich sagen, was ihnen als Gebetsanliegen wichtig wäre. Und ich finde, das können wir gut mitnehmen in unsere Gebetszeit.
Ich arbeite immer noch auf meinem Feld. Ich ernähre mich nur von der Ernte. Früher bestellten mein Mann und ich zusammen das Feld, aber jetzt hilft mir niemand mehr. Bitte betet für mich, dass Gott mir Gesundheit schenkt und mir hilft, damit ich arbeiten und für mich sorgen kann. Ich betete und sagte zu Gott, du hast mich gemacht, mir einen Mann und Eltern gegeben und du hast sie mir genommen. Schau, wie es mir gerade geht. Sie haben unser Haus niedergebrannt. Wir haben nichts zu essen. Nur du kannst uns noch helfen. Ich habe noch 5 Kinder. Das Schlimmste ist, dass diese bösen Menschen immer noch umherstreifen. Es wäre am sichersten, einfach zu Hause zu bleiben. Aber wir müssen auf unsere Felder gehen. Jeden Tag können sie im Hinterhalt lauern. Wir haben immer Angst.
Diese Angriffe, Flucht und der Hunger hinterlassen tiefe Spuren bei den Christen. Viele von ihnen haben infolgedessen mit schweren Traumata zu kämpfen und brauchen seelsorgerliche Unterstützung.
Der Schmerz im Herzen kann nicht einfach so verschwinden. Manchmal kann ich nicht anders, als mich zu erinnern. Vor allem, wenn kein Geld mehr für Essen oder das Schulgeld da ist. Gerade dann spüre ich den Schmerz. Es tut mir weh. Manchmal muss ich weinen. Für mich fühlt es sich so an, als ob Gott sich von meiner Kindheit an bis heute weigert, uns zu sehen oder zu verstehen. Als wir Christen wurden, wurden wir verjagt. Dann wurde Jesus wie eine Familie für mich, als ich bei dem Pastor lebte. Aber er ließ zu, dass der Pastor ermordet wurde. Wo ist Gott? Ich kenne nur Tränen und Leid.
Bitte stehen Sie all den Christen in Subsahara-Afrika mit Ihrem Gebet bei. Sie brauchen Unterstützung in Ihrem Glauben, denn sie tragen tiefe körperliche und auch geistliche Narben. Viele von diesen Christen zweifeln auch an ihrem Glauben. Beten Sie für Bewahrung, Trost und Heilung.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt oder etwas ergänzen oder wissen, kommt doch am Büchertisch hin. Ich bin einen Moment da nachher.